بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في بقيمة النام الله سأل جنيدين دسكنات الفرن مقا الله عز وجل ديز زيتسون وديز مشي زيقن مقا الله سبحانه وتعالى unsere Sünden vergeben, unseren Ikhlas stärken und uns Ikhlas geben, denn er ist der, der zum Stand ist und er ist der, den wir darum zu bitten haben. Meine lieben Geschwister, in den nächsten paar Minuten möchten wir uns inshallah ta'ala einigen Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam widmen. Und in diesen Hadithen geht es um das Fasten. Und das ist deswegen angebracht, da der Ramadan vor der Tür steht und auf uns wartet, beziehungsweise wir auf ihn. Und diese Hadithe sind aus einem Buch, das auf Arabisch heißt Al-Lu'lu wal-Marjan, was auf Deutsch bedeutet Perle und Koralle. Das ist ein Buch, in dem Hadithe zusammengestellt worden sind, die sich so, in dem alle Hadithe zusammengestellt worden sind, die sich sowohl befinden bei Sahih al-Bukhari als auch in Sahih Muslim. Das heißt also, wir haben die authentischste Stufe der Hadithe nach dem Tawatur und so weiter. Und der Gelehrte Fuad al-Baqi, rahimahullah, der diese Hadith zusammengestellt hat, er hat darauf geachtet, dass der Wortlaut immer aus Sahih al-Bukhari ist. Aber weil beide Imame, Bukhari und Muslim, einen und denselben Hadith an mehreren Stellen erwähnen, hat er immer denjenigen Wortlaut von Sahih al-Bukhari genommen, der einem von Sahih Muslim am ähnlichsten ist. Das heißt, er hat versucht, eine Version des Hadithes hier aufzuführen, die erstens bei Bukhari, bei Muslims, zweitens der Wortlaut von Sahih al-Bukhari, und drittens, es ist derjenige Wortlaut bei Bukhari, der demjenigen von Sahih Muslim am ähnlichsten ist. Und dadurch haben wir die allerhöchste Stufe der Authentizität von Bukhari und Muslim Hadithen. Und wir möchten uns inshallah ta'ala einige Aspekte aus diesen Hadithen anschauen, besonders natürlich hinsichtlich des Fiqh al-Siyam. Das heißt, geht es um die Regeln des Fastens. Wir schauen uns das 11. Unterkapitel an, wo es heißt Babun Nahyi anil Wisali fi Sam. Ich lese immer auf Arabisch die Überschriften den Hadith einmal vor und dann auf Deutsch bi idhnillah tabaraka ta'ala. Denn manche von uns sprechen vielleicht besser Arabisch, manche besser Deutsch, und so haben wir alle etwas davon. Diese Überschrift bedeutet das Verbot, mehrere Tage hintereinander zu fasten, ohne zu brechen. Der erste Hadith in diesem Kapitel ist insgesamt der 19. im gesamten Abschnitt. Ich lese also auf Arabisch. An Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhumma qal, naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil wisal. Qalu, innaka tuwasil. Qal, inni lastu mithlakum, inni ut'amu wa usqa. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhumma, möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat den Wisal verboten. Ich werde euch erklären, was das bedeutet. Beziehungsweise habe ich schon, als ich gesagt habe, Wisal ist, dass man mehrere Tage hintereinander fastet, ohne das Fasten zu brechen. Sie sagten, o Gesandte Allah, du machst doch selbst Wisal. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich bin nicht so wie ihr. Mir gibt man zu essen und zu trinken. Das ist der Hadith von Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, den wir uns jetzt genauer anschauen möchten. Zunächst einmal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Wisal verboten. Wisal macht normalerweise keiner von uns. Warum? Weil wenn wir uns gefastet haben und die Sonnenscheibe den Horizont, unter den Horizont gesunken ist, beziehungsweise die Sonne untergegangen ist, brechen wir unser Fasten. Und das ist sogar eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, denn er sagte, der Umma geht es so lange gut, solange sie sich beeilen mit dem Fastenbrechen. Die Frage ist also, was bedeutet Wisal? Wisal bedeutet, wenn die Sonne untergegangen ist, bricht man sein Fasten nicht, auch nicht eine Stunde später, auch nicht zwei Stunden später, auch nicht zum Isha, nicht einmal zum Fajr, sondern beim Fajr fastet man einen zweiten Tag hintereinander. Das bedeutet Wisal. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diesen Wissal verboten. Er hat Naha auf Arabisch, heißt er hat das untersagt. Untersagt bzw. verboten. Dann sagten sie aber, O Gesandte Allahs, du machst das doch selbst. Innaka tuwasil. Aus diesem Hadith können wir eine sehr wichtige rechtliche Bestimmung ableiten. Und sie lautet, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas verboten hat, beziehungsweise etwas untersagt hat, dann bedeutet das normalerweise was, dass diese Sache haram ist. Sonst hätte er sie ja nicht verboten. Aber eben nicht immer. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas verbietet oder etwas untersagt und sagt, mach das nicht, dann ist das normalerweise haram. Aber es gibt Ausnahmefälle, in denen wir die Sache nicht haram betrachten, sondern zum Beispiel Makruh. Ja? Oder für eine bestimmte Person ungeeignet. Weil es kann sein, dass es für die eine Makruh ist, für den anderen haram ist, für den nächsten halal ist. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gibt Antworten, öfter Antworten entsprechend des Fragenden. Aber trotzdem nicht falsch verstehen, grundsätzlich gilt eine Untersagung, ein Verbot als haram. Und deswegen müssen wir aufpassen. Wir können nicht sagen, verboten auf Deutsch bedeutet haram auf Arabisch. Es sei denn, man definiert es sich so. Es sei denn, man sagt, ich meine mit verboten haram. Weil ansonsten, wie willst du den Hadith übersetzen? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat verboten. Was heißt, er hat verboten? Er hat gesagt, mach das nicht. Aber in diesem Fall bedeutet es nicht haram. Dann woher weiß ich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam haram meinte oder makruh meinte oder was anderes meinte? Woher soll ich das wissen? Wer kann mir das aus diesem Hadith erklären? Das ist einfach ein Hinweis im Hadith.
Weil er hat ja gesagt,
ihm
ist erlaubt, weil Allah ihn
erkennt.
Aber für die anderen, für die normalen Leute, ist dann schwer, so lieber wegbleiben.
Du hast, Jazakallahu khairan, darauf hingewiesen, und zwar die Tatsache, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es selbst gemacht hat. Er hat es verboten, das stimmt. Aber die Tatsache, dass er es selbst gemacht hat, ist auf Arabisch ein Sarif, das heißt ein Hinweis darauf, dass nicht haram wirklich gemeint ist, sondern zum Beispiel Makruh. In diesem Fall. Und deswegen, wir dürfen nicht sagen, ja, wieso jetzt immer, wenn der Prophet was verbietet, dann sagen wir, vielleicht ist es ja nicht haram, sondern Makruh. Denn manche Gelehrte sind der Ansicht, dass ein Verbot grundsätzlich als Makruh gilt. Ja? Aber wir sagen, nein, das stimmt nicht. Grundsätzlich, wenn der Prophet das verbietet, ist es haram. Nur, woher wissen wir, dass es nicht haram ist? Wenn ein Hinweis da gibt, wenn es einen Hinweis gibt, ein Sarif gibt. Sarif, يعني يصرفه عن ظاهر النص. ظاهر النص, das heißt, die offensichtliche Bedeutung des Textes ist haram. Aber die Tatsache, dass er es selbst gemacht hat, weist darauf hin, dass es nicht haram ist. Weil sie sollte es selbst machen, alles, was es haram ist. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, oder ein zweites Beispiel, was er gesagt ist, das Beispiel ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam verboten hat, dass man im Stehen trinkt. Dass man im Stehen trinkt. Aber er selbst, sallallahu alaihi wasallam, hat es im Stehen gemacht. Also können wir nicht sagen, und das ist auch die Ansicht der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala, können wir nicht sagen, dass Trinken im Stehen ist haram. Weil dann hätte der Prophet das gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Das geht nicht. Kann nicht sein. Deswegen sagen die Mehrheit der Ulama, Jumhur al-Ulama, dass das Trinken im Stehen makruh ist. Es sei denn, es gibt einen Grund dafür, wie zum Beispiel, dass es keine Sitzmöglichkeit gibt. Scharia verlangt von dir nicht, wenn du auf der Straße bist, dass du dich auf den Boden setzt. Verlangt sich von dir nicht. Nicht mal, dass du dich hinkniest. Verlangt sie nicht. Gibt es eine Sitzmöglichkeit, setz dich hin. Gibt es keine Sitzmöglichkeit, es ist keine Sünde, wenn man im Stehen trinkt. Das heißt, man macht es als Muslim zur Gewohnheit, im Sitzen zu trinken. Aber wenn es jetzt gerade keine Möglichkeit gibt, dann eben macht man das im Stehen, das ist kein Haram. Nächste Beispiel ist gleich auch, das Geschäft verrichten, das Urinieren im Stehen, wenn man auf Toilette geht, ebenfalls, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es gibt keinen authentischen Hadith, dass er das verboten hat, im Stehen sein kleines Geschäft zu verrichten. Gibt's nicht. Es gibt einen unauthentischen Hadith über Umar radiallahu ta'ala anhu, aber wir berufen uns nicht darauf, weil er unauthentisch ist. Sondern was es gibt, ist was, dass er sallallahu alaihi wasallam sein Geschäft in der Regel im Sitzen verrichtet hat. Das stimmt. Gibt es Ausnahmen? Nein, es gibt Ausnahmen. Im Sahih al-Bukhari überliefert, dass er das auch einmal im Stehen gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sagen wir, wenn man sein Geschäft verrichtet, macht man das im Sitzen, gemäß der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Hadith von Aisha radiallahu anha. Aber sollte man in die Verlegenheit kommen, und ihr wisst, dass viele Toiletten heutzutage sind nicht sauber, also wenn eine Toilettenbrille, wie man das nennt, ja, nicht sauber ist, soll ich mich draufsetzen und dann mich dreckig machen? Das ist nicht Sinn der Sache. Ich will ja mich gerade schützen vor dem Dreck. Deswegen, wenn es sauber ist, man kann sich hinsetzen. Wenn es aber Gefahr besteht, dass man selbst verunreinigt wird, Tanajjus nennt man das auf Arabisch, dann natürlich darf man das im Stehen und es ist überhaupt gar keine Sünde und kein. Nur, dass man aufpassen muss natürlich, dass man sich nicht selbst verschmutzt. Hier ist also eine sehr wichtige Grundregel, und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam manchmal etwas sagt und manchmal etwas anderes macht, hat den Sinn, dir zu zeigen, dass das, was er gesagt hat, dieses Verbot, was er ausgesprochen hat, nicht wirklich Haram bedeutet, sondern eben Makruh bedeutet. Und das haben wir unter anderem in diesem Beispiel. Der Prophet alaihissalatu wassalam, als er damit konfrontiert worden ist, man sagt es ihm, oh Gesandter Allahs, du machst doch selbst den Wissal, du fasst doch selbst mehrere Tage hintereinander. Das heißt, ohne dein Fasten zu brechen, ohne zu trinken, ohne zu essen, mehr als einen Tag hintereinander, da sagte er, ich bin nicht so wie ihr, ich bekomme zu essen und ich bekomme zu trinken. Inni ut'amu wa usqa. Die Gelehrten, rahimahumullahu ta'ala, sind unterschiedlicher Ansicht darüber, was mit diesem mit der Aussage gemeint ist. Inni ut'amu wa usqa. Was bedeutet das, dass er sagt, ich bekomme zu essen und ich bekomme zu trinken? Das heißt, bei Nacht, obwohl er nicht wirklich isst, wie du und ich, bekommt er Nahrung und bekommt er zu trinken. Manche Gelehrte sagen, damit ist die, das ist eine Metapher. Das heißt, das darf man nicht wortwörtlich verstehen. Sie sagen, gemeint ist, dass der Prophet alaihissalatu wassalam aufgrund seines Eifers, der Hirs auf Arabisch, aufgrund seines Iman, seines Glaubens, aufgrund des Segens Allah subhanahu wa ta'ala, das er seinen Propheten gegeben hat, alayhi salatu wassalam, braucht er nicht so viel zu essen und zu trinken wie andere Menschen. Und das ist klar, dass ein Mensch, wenn er eifrig ist und wenn er ein zielstrebig ist, dann kommt er mit weniger aus als andere Menschen, die nicht so zielstrebig sind und nicht so eifrig sind und nicht so viel Iman haben. Und deswegen die Sahaba radiallahu ta'ala anhu haben es geschafft, in Arabien zu fasten, bei Temperaturen, wo andere auf der Reise nicht mehr ausgehalten hätten, aber der Prophet hat gefastet und manche seiner Freunde ebenfalls radiallahu anhu. Also ist eine Frage von Iman. Und der Prophet alaihissalam hat so einen starken Iman gehabt, dass es ihn dieses Essen und Trinken ersetzt hat. Das ist die erste Auslegung des Hadithes. Die anderen Gelehrten sagen, das stimmt nicht, denn der Prophet sagte, Allah gibt mir zu essen und zu trinken. Und dann sagen wir, dass es genauso ist, wie der Prophet es gesagt hat. Er bekommt tatsächlich zu essen und zu trinken auf eine wundersame Art und Weise. Niemand weiß wie. Das nennt man Mu'jiza, ein Wunder. Weil es ist auch speziell für ihn. Sagt er, inni lastu mithlakum, ich bin nicht so wie ihr. Was heißt das, ich bin nicht so wie ihr? Aha, ich bekomme von meinem Herrn bei Nacht zu essen, zu trinken, auf eine Wunderart. Auch im Koran Karim liest du, كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَا الْمِحْرَابِ وَجَدَ عِدَّهَا رِزْقًا. Jedes Mal, wenn Zakaria a.s. zu Maryam hineinging, fand er bei ihr Versorgung statt. In Tafsir sagen manche Gelehrte, bei ihr fanden sie Früchte, Ernte, die mal im Winter geht, im Sommer vor. Und Früchte, Ernte, die es im Sommer geht, fanden sie im Winter vor. Das heißt also, es war ein Wunder. Und wenn das gilt für Maryam a.s. und sie war kein Prophet, dann warum sollte so etwas nicht möglich sein für einen Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Die Gelehrten der anderen Ansicht sagen, das mag ja schön sein, dass das ein Wunder ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber sie sagen, das kann nicht sein in diesem Moment. Wieso? Dann sagen sie, ja, wenn er zu essen und zu trinken bekommt von Allah, dann hat er nicht gefastet. Versteht ihr? Die sagen, okay, das kann ein Wunder sein, wie Maryam, sie hat Früchte und zu essen und trinken und er isst sallallahu alaihi wasallam vom Paradiesgarten, inshallah. Aber dann hat er nicht gefastet. Er sagt, Wissal bedeutet mehrere Tage hintereinander zu fasten, ohne zu essen zu trinken. Jetzt bekommt er auch Wunder, es ist wundersam, kein Problem. Aber er hat es bekommen. Also wie soll er dann gefastet haben, wirklich? Und die anderen Gelehrten antworten, ist kein Problem, wir haben auch eine Antwort darauf. Denn das Fasten, und das ist jetzt eine feine Angelegenheit. Wenn ich von Fasten spreche, auf Arabisch Siyam, kann ich zwei Sachen meinen. Entweder ich meine das sprachliche Fasten oder ich meine das religiöse Fasten. Richtig? Also ich kann fasten, indem ich nicht esse, nicht trinke. Ich kann auch fasten, indem ich nicht rede. Ich kann auch fasten, indem ich verzichte über auf Schokolade essen. Ich kann fasten, indem ich verzichte auf Lesen. Fasten heißt auch Verzicht eben auf etwas. Egal was. As-Siyam auf Arabisch heißt Imsak. Ana umsiku an al-Kalam, umsiku an al-Shurb, umsiku an al-Schokolade, umsiku an al-Shi. Ich kann irgendetwas auf irgendetwas Verzicht üben. Aber religiös gesehen ist was gemeint? Bestimmte Dinge, Essen, Trinken und so weiter. Okay, der Unterschied ist jetzt klar, richtig? Tayyib. Wenn er sallallahu alaihi wa sallam wirklich gegessen und getrunken hat von Allah subhanahu wa ta'ala, dann kann damit das sprachliche Fasten nicht gemeint sein, weil hat er gegessen und getrunken. Weil Fasten sprachlich bedeutet Abstand nehmen, Verzicht üben auf etwas. Hat er nicht gemacht. Interessiert uns das Sprachliche oder das Religiöse? Das Religiöse. Wer kann mir ein Beispiel bringen, dass jemand fastet, religiös, also im Ramadan fastet, isst und trinkt und trotzdem gilt sein Fasten? Wenn er vergessen hat. Alhamdulillah. Khalas? Fertig. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen vergessen lässt und er dann ihm zu essen und zu trinken gibt, dann gilt sein Fasten, richtig? Das heißt also, es geht nicht darum, ob man wirklich nicht gegessen und getrunken hat, sondern es geht darum, ob Allah Azza wa Jal das als Fasten annimmt, akzeptiert oder nicht. Und deswegen, wenn Allah Azza wa Jal den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu essen und zu trinken gibt, als ein Wunder, und das nicht als ein Fastenbrechen definiert, bei sich subhanahu wa ta'ala, khalas, dann geht sein Fasten und die Sache ist erledigt. Okay. Insofern können wir sagen, dass das, was er gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, die wirkliche Bedeutung ist. Ich bekomme zu essen, zu trinken. Tatsächlich, er bekommt zu essen und zu trinken. Das ist keine große Angelegenheit. Aber es geht einfach darum, dass wir uns möglichst immer versuchen zu halten an die Worte des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, ohne zu viel daran umzuinterpretieren. Aber beide Ansichten sind natürlich respektvolle Ansichten. Wir haben gerade eben gesagt, der Wissal des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wir haben gesagt, dass er es verboten hat, untersagt hat, aber er hat selbst gemacht, also kann es nicht haram sein. Das haben wir abgeleitet aus dem Hadith. Es gibt noch einen eindeutigen Hadith, der das auch besagt. Ja? Und zwar gibt es einen Hadith bei Abi Dawud, Naha anil Hijamati wal Muasalati وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ. Das heißt auf Deutsch, mit Sunan Abi Dawud ist überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Hijama für den Fastenden, Hijama, das Schröpfen, verboten hat und auch den Wissal, man nennt ihn auch Muasala, ist beides das Gleiche, aber er hat beides nicht für haram erklärt. وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا. Und hier sehen wir sehr deutlich, dass Sahaba radiallahu anhu verstanden haben, dass es einen Unterschied gibt zwischen das Haram und Makruh. Okay? Und das ist übrigens das Gleiche auch über zum Beispiel die Frauen. Darf eine Frau einem Begräbniszug folgen, also jemand ist gestorben und jetzt wird der Leichnam getragen zum Friedhof. Darf eine Frau diesem Begräbniszug folgen, Da sagt eine Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Prophet sallallahu alaihi wasallam naha, er hat es uns untersagt, walam ya'zim alaina, aber er hat es uns nicht eindringlich untersagt. Und das ist ganz klar der Unterschied zwischen Haram und Makruh. Haram, dafür wird man zur Rechenschaft gezogen, wenn man es macht. Makruh ist eine Sache, die man lieber unterlässt, besser man unterlässt sie, aber wenn man sie macht, sündigt man dadurch nicht. Und er sagte sogar, وَلَمْ يُحَرِّمُوا إِبْقَاءً عَلَىٰ أَصْحَابِ يعني شَفَقَةً عَلَىٰ أَصْحَابِ. Das heißt, er hat es ihnen beide nicht verboten, die Hijama. Und auch den Wissal nicht verboten, aus Mitleid seinen Freunden gegenüber. Und das ist ein unglaublich schöner Aspekt in diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass die Sahaba radiallahu anhum es nicht ausgehalten haben. Sie haben gesehen, wie ihr Habib, wie ihr Liebling sallallahu alaihi wasallam fastet. Fastet. Nicht, er liebt dieses Essen, dann isst du es auch. Er liebt dieses Trinken, er liebt es, Frauen zu heiraten, dann heiratest du auch mehrere Frauen. Nein! Er hat gefastet und nicht einen Tag, zwei Tage, drei Tage hintereinander, sallallahu alaihi wasallam, und die Sahaba aus Liebe wollten sie fasten wie er. Das bedeutet Liebe. Das bedeutet Liebe, dass du ihn siehst, was er macht, und du machst ihm genau nach. Und er sagt dir, mach es nicht. Und du sagst, bitte, bitte, ich will auch machen. Weil die haben verstanden, dass es nicht haram ist. Die haben verstanden, nicht haram. Aber der Prophet wird ihnen sagen, ich bin nicht so wie ihr. Deswegen übertreibt es nicht. Für euch ist es zu anstrengend. Macht das lieber nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit den Sahaba radiallahu ta'ala zufrieden sein und möge Allah azza wa jal sie in die höchste Paradiesstätte eingehen lassen. Und hier sehen wir deutlich, wenn unser einer sein Fasten anschaut. Wer von uns fastet regelmäßig? Regelmäßig. Entweder die drei Tage im Monat oder die drei weißen Tage oder montags und donnerstags oder was war jeden zweiten Tag oder was weiß ich. Abgesehen davon, also ganz zu schweigen von dieser Art zu fasten, dass man jeden zweiten Tag fastet oder sogar das Gefühl hat, auch wenn man es nicht umsetzt. Weil der Prophet sagt, mach es nicht. Mach es nicht. Aber dass man das Gefühl hat, ich will es unbedingt, wenn ich dürfte, würde ich es machen. Aber ich mache es nicht, weil er es mir verboten hat. Wenn man diese Stufe erreicht hat, das bedeutet zweifellos Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nehmen wir den nächsten Hadith, weil er im Zusammenhang steht. Nächste paar Hadith, inshallah ta'ala. Steht auf Arabisch erstmal. An Abi Hurairah radiallahu ta'ala anhu, قال: Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-wisal fi al-sawm. Faqala lahu rajulun min al-muslimin, innaka tuwasilu ya Rasulullah. Qala: Wa ayyukum mithli? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqin. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه sagte, der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم hat den Wissal beim Fasten untersagt. Da sagte ihm ein Mann von den Muslimen, da sagte zu ihm ein Muslim, O Gesandter Allahs, du machst doch selbst Wissal. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer von euch ist so wie ich? Bei Nacht, die Nacht verbringe ich, während mein Rabb mir zu essen und zu trinken gibt. Als sie sich weigerten und unbedingt den Wissal umsetzen wollten, hat er mit ihnen den Wissal einen Tag lang gemacht. Und dann hat er ihnen noch einen Tag hinzugefügt, bis sie den Neumond gesehen haben. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, wenn der Neumond erst später erschienen wäre, hätte ich euch noch mehr Tage hinzugefügt. Als wolle er ihnen eine Lektion erteilen, weil sie sich weigerten, damit aufzuhören. Dieser Hadith beinhaltet grundsätzlich das Gleiche, außer dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier deutlich sagte, ich verbringe die Nacht, während mein Herr mir zu essen und zu trinken gibt. Und dieser Name Herr, Rabb auf Arabisch, ist ein Inbegriff für jemanden, der dir Ni'ma gibt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb, ist dieser Name Rabb, kommt vom arabischen Verb Yurabbi. Und Yurabbi bedeutet erziehen. Und unser Herr subhanahu wa ta'ala ist unser Rabb, das heißt unser Erzieher auch. Warum? Weil er uns mit seinen eigenen Gnaden und Barmherzigkeiten erzieht. Er gibt dir und gibt dir und gibt dir und gibt dir, damit du dankbar bist. Damit du ihn lobst. Damit du ihn lobpreist. Damit du dich für ihn niederwirfst. Er erzieht dich durch seine Ni'ma zum Tawhid. Das ist unser Rabb subhanahu wa ta'ala. Als sie sich aber weigerten, den Wisal aufzugeben, hat er mit ihnen den Wisal einen Tag lang gemacht. Das heißt also, er hat ihnen einen Tag hinzugefügt. Es waren also zwei Tage hintereinander. Dann noch einen Tag hinzugefügt. Also waren es drei Tage. Dann haben sie den Hilal gesehen, den Neumond gesehen. Der Neumond ist ja ein ganz dünner Streifen. Das ist, wenn der Mond also wieder anfängt zu wachsen, dünn wie ein Haar. So dünn, dass man, wenn man wegschaut und ihn wieder sucht, ihn manchmal nicht mehr wiederfinden kann. Das heißt, dieser Hadith war offensichtlich in welchem Monat? Im Ramadan. طيب, im Ramadan. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, لو تأخر لزدتكم. Das heißt, wenn der Hilal noch erst später gekommen wäre, vielleicht waren es in diesem Monat 29 Tage, wenn es also 30 Tage gewesen wäre, dann hätte ich euch noch einen Tag hinzugefügt. Aber er sagte das, das heißt, als wolle er ihnen eine Lektion erteilen. Ihr habt euch geweigert? Okay, dann zeige ich euch, was Wusal bedeutet. Und das bedeutet, dass es gibt natürlich den Beigeschmack, dass es makruh ist, dass man es nicht machen soll. Dass man es lieber unterlassen sollte. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Im nächsten Hadith an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu an den Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, Iyakum wal wisal marratain. قيل إنك تواصل قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فاكلفوا من العمل ما تطيقون. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wehe euch vor dem Wisal. Sie sagten, es wurde gesagt, aber du machst doch selbst Wisal. Da sagte er, ich verbringe die Nacht, während mein Herr mir zu essen und zu trinken gibt. Ihr sollt von den Taten nur diejenigen verbringen, die ihr euch leisten könnt. فَكْلَفُونْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ. Dieser, das ist der Zusatz in diesem edlen Hadith, und das ist ein goldener Zusatz. Und dieser Hadith ist der goldene Zusatz, weil, wenn man ihn berücksichtigt, dann weder übertreibt man in der Religion, noch untertreibt. Dass man nicht übertreibt, ist klar aus dem Hadith ersichtlich, denn du sollst dir nicht mehr aufbürden, als du kannst. Weil das Ergebnis wird am Ende dann sein, dass du der Ibadah wal iyadu billah überdrüssig werden kannst. Und das ist dieser Eifer, dieser Hamas von manchen Leuten, wenn sie religiös werden. Und das ist wahrscheinlich öfter, eher wenn man jung ist, wie unser einer. Er fängt dann an, zu versuchen, alles in der Religion umzusetzen, soweit er kann, was ja nicht das Problem ist. Aber das Problem ist, dass er sich überfordert und dann nach einem Jahr oder nach einem Monat oder nach einer Woche lässt dieser Eifer nach. Und das ist auch klar, denn du bist kein Engel. Die Engel sind diejenigen, die niemals müde werden bei der Ibadah zu Allah. Aber du bist keiner von ihnen. Und wenn wir so wären, dass wir Allah immer gedenken würden, dann würden die Engel uns auf den Wegen mit dem Handschlag begrüßen. Wir sind aber nicht so. Wir sind Menschen, die einmal sich der Ibadah widmen und einmal auch wieder eine Pause brauchen. Insofern ist dieser Hadith klar ein Aufruf, dass man nicht übertreiben soll. Zum Beispiel das Fasten. Das Fasten. Subhanallah. Es gibt im berühmten Hadith von Amr ibn As radiallahu an, oder was Abdullah ibn Amr ibn As, möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, als er ihn fragte über das Fasten. Er wollte fasten. Und dann der Prophet sagte ihm, faste so viele Tage. Er sagte, ich kann aber mehr. Er sagte, dann faste so, sag ich kann aber mehr. Er sagte, dann faste einen Tag und lass zwei Tage aus. Also jeden dritten Tag fasten. Er sagte, ich kann aber mehr. Er sagte, dann faste jeden zweiten Tag. Er sagte, ich kann aber mehr. Er sagte, es gibt nicht mehr als das. es gibt nicht mehr als das. Fertig. Das ist die Obergrenze. Wenn du mehr machst als das, hast du deine Grenze quasi überschritten. Umgekehrt ist es genauso ein Hadith gegen das Untertreiben. Dass jemand sagt, Gott bewahre, seine Pflichten vernachlässigt, indem er nicht einmal im Ramadan fastet. Oder indem er nicht einmal seine 5 Gebete rechtzeitig verrichtet. Weil das sind ja Dinge, die Allah Azza wa Jal von dir verlangt hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird niemals von dir etwas verlangen, wozu du nicht imstande bist. Wenn Allah von dir 5 Gebete verlangt hat, dann weiß er, dass du 5 Gebete verrichten kannst. Sonst hätte er es dir von nicht verlangt. Weil Allah sagt, لا يكلف الله نفسا إلا وسعا وفي قراءة وفي آية إلا ما أتاها. Das heißt, Allah Azza wa Jal wird keiner Seele mehr auflasten, als sie zu leisten vermag. Gehen wir zum nächsten Hadith über. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال وصل النبي صلى الله عليه وسلم آخر الشهر ووصل أناس من الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد بي الشهر لواصلت وصالا لا يدع المتعمقون تعمقهم إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقي. عن أنس رضي الله تعالى عنه ابن مالك berichtet, der Prophet صلى الله عليه وسلم hat einmal am Ende des Monats Wisal gemacht. Und das passt ja wunderbar mit dem Hadith vorher überein. Und auch andere Leute haben, manche Leute haben dann mit ihm mehrere Tage hintereinander gefastet, ohne zu brechen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erfuhr davon, da sagte er, wenn der Monat noch länger andauern würde, oder wenn der Monat wortwörtlich in die Länge gestreckt würde, das heißt, wenn der Monat länger wäre, länger andauern würde, dann würde ich einen Wisal machen, durch den die Übertreiber ihre Übertreibung unterlassen. Durch den die Übertreiber ihre Übertreibung unterlassen. Ich bin nicht so wie euch, ich verbringe, das heißt die Nacht, während mein Herr mir zu essen und zu trinken gibt. Nehmen wir den nächsten Hadith an Aisha radiallahu ta'ala anha. قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقي. عائشة رضي الله تعالى عنها berichtet, sie sagte, der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم hat den Wisal verboten aus Rahma, aus Gnade, aus Barmherzigkeit mit ihnen. Sie sagten, du machst doch selbst Wisal. Da sagte er, ich bin nicht so wie ihr. Mein Herr gibt mir zu essen und zu trinken. Was ist der Unterschied zwischen diesem Hadith und dem Hadith vorher und dem Hadith vorher? Wir haben gesehen, es gibt kleine Wortunterschiede, aber das Interessante ist an diesen Überlieferungen, deswegen hat der Imam oder der Gelehrte Fuad Abdul-Waqi rahimahullah diese Hadith aufgenommen. Warum? Weil erstens die Stimmen überein bei Bukhari müssen, sie erfüllen die Voraussetzungen, und zweitens, das sind unterschiedliche Sahaba. Das eine war Anas, Anas Abu Huraira, طيب. Das heißt, wir haben verschiedene Aisha radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Und das ist nochmal eine zusätzliche Stärkung der Authentizität. Also nicht einfach den Hadith überlesen und sagen, das ist alles das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche. Wenn dir heutzutage eine Person eine Nachricht erzählt, die auf der Welt passiert ist, dann ist es nicht so, wie wenn zwei erzählen und drei erzählen und vier erzählen, die alle dabei waren, alle mitbekommen haben. طيب. Die waren ja alle hier dabei und haben das gehört. Außerdem zeigt das auch sehr schön, der Prophet a.s.w. hat mehrere Sachen gesagt und jeder von ihnen schnappt manche Worte auf und überliefert sie an die Menschen danach weiter. Weil der Mensch, wenn er redet, wenn er eine Khutbah hält, wenn er im Zorn ist, dann sagt er vielleicht den Satz nicht nur einmal, sondern sagt ihn zweimal, dreimal, einmal dem zu verschiedenen Begebenheiten, und jeder von ihnen wie eine Kamera, wie ein Fotoapparat schnappt diese Sache auf, damit er es an die Generation später weitergeben kann. Nehmen wir noch ein Unterkapitel oder seid ihr noch eine? طيب, inshallah. Der nächste Kapitel lautet auf Arabisch: Babu bayani anna al-qublata fi al-sawmi laysat muharramatan ala man lam tuharrik shahwatah. Das nächste Kapitel bedeutet, dass der Kuss beim Fasten nicht haram ist, solange es nicht die Erregung provoziert. An Aisha radiallahu ta'ala anha qalat, إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت. عائشة رضي الله تعالى عنها berichtet, sie sagte, der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم pflegte manche seiner Ehefrauen zu küssen, während er fastete, und hiernach lachte sie. Hiernach lachte sie. Dieser Hadith, erstens einmal, zeigt deutlich, dass das Küssen an sich nicht das Fasten ungültig macht. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, das Küssen ist von unterschiedlicher Art. Ein Vater, der seinen Sohn küsst oder seine Tochter beim Abschied oder beim Begrüßen küsst, ist nicht so, wie ein Mann vielleicht seine Frau küsst. Aber auch ein Mann, der seine Frau küsst, es kann sein zur Begrüßung, es kann sein zur Beruhigung, es kann auch sein aus sexuellen Gründen. Und das sind verschiedene Aspekte. Und dieser letzte Aspekt ist derjenige, der natürlich dazu führen kann, dass das Fasten ungültig wird. Aber das ist nicht derjenige, der hier gemeint ist. Denn warum sollte sie danach gelacht haben? Warum sollte sie danach gelacht haben? Das heißt, der Prophet sagt, küsst sie, um sie aufzumuntern, und dann lacht sie. Und nicht, dass sie dadurch stimuliert wird. Das sind die unterschiedlichen Arten des Küssens. In einer anderen Version berichtet Urwa ibn Zubayr, das ist der Neffe von Aisha radiallahu ta'ala anha, sie sagte, weil die Aisha sagte hier, der Gesandte Allah s.a.w. hat beim Fasten manche seiner Frauen geküsst. Dann sagte Urwa, das kann ja nur du sein. Das kann ja niemand sein außer dir. Ist ja logisch. Weil sie sieht ja bestimmt nicht, wie ihr Prophet sallallahu alaihi wasallam eine ihrer Nebenfrauen küsst. Okay? Das wird er nicht machen. Also musste sie von sich selbst reden und sie hat es nicht gesagt. Daraufhin hat sie gelacht, als wäre es eine Art der Zustimmung. Und Allah mit ihr zufrieden sein. Der nächste Hadith schränkt die Sache in einer anderen Hinsicht deutlich ein. An Aisha radiallahu ta'ala anha qalat, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sa'imun wa kana amlakakum li'irbih. Der Gesandte Allah Aisha radiallahu anha sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte beim Fasten zu küssen und sich gegenseitig mit seiner Frau zu berühren, aber er hatte sich am meisten unter Kontrolle oder er hatte sein Geschlechtsteil oder sein Glied oder seine Gliedmaßen am meisten unter Kontrolle. Dieser Hadith weist auch deutlich darauf hin, dass At-Taqbil, das Küssen, oder Al-Mubashara. Mubashara bedeutet das gegenseitige Anfassen und das Streicheln, dass diese Sachen an sich nicht zur Ungültigkeit des Fastens führen, und dann sagte sie, radiallahu anha, wa kana amlakakum li'irbihi. Li'irbihi, yani li'udwihi. Das heißt, er hatte sich, alayhi salatu wasalam, am meisten unter Kontrolle. Als wollte sie damit sagen, es geht darum, weiß man, wo seine Grenzen sind, und überschreitet diese Grenze nicht, dann darf man so etwas machen, ansonsten nicht. Was ist die Grenze? Wodurch würde das Fasten ungültig werden? Durch den Geschlechtsverkehr oder durch den Samenerguss. Wenn man das also quasi unter Kontrolle hat, dann wird dadurch das Fasten nicht ungültig und dann ist dagegen nichts einzuwenden. Wir machen an dieser Stelle Stopp. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima.